Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Ich bin in einem ICE. Das ist die erste von zwei Fahrten für diese Sendung. Das Einsteigen dauerte lang und trotzdem fuhr der Zug auf die Minute pünktlich ab. Kurz vorher war noch zu sehen, er hat 2 Minuten Verspätung wegen eines vorausfahrenden Zugs, was auch immer das war. Jedenfalls war die Abfahrt pünktlich und wir fahren jetzt nach diesem wie immer sehr knubbeligen Einstieg, wo jeder seinen Koffer unterbringen muss und wo es Gedränge in den Gängen gibt und alle sitzen jetzt, fahren wir nach Frankfurt.
Verspätung steckt im System. Ein Besuch im Herzen der Deutschen Bahn. Von Maximilian Schönherr.
Und alle sitzen jetzt, fahren wir nach Frankfurt mit einem ICE. Das ist der sogenannte Sprinter. Da wäre die Frage, ob der prioritätsmäßig abgehandelt wird. Das heißt, hat der Privilegien, weil es der Sprinter ist und kaum dazwischen hält, nur in Frankfurt Flughafen. Oder wird er behandelt wie jeder Regionalexpress?
Da gibt es mehrere Dimensionen. Ja, und im Verspätungsfall ist tatsächlich ein Grundsatz Schnellfahrende vor langsamen Zügen. Ja, weil sie sonst einfach mit langlaufenden Zügen, wenn sie dann auf dem Regionalzug auflaufen, der alle 3 Minuten hält, dann würden sich die Verspätungen sofort potenzieren. Ne, aber auch das hat Grenzen. Es gibt auch noch den Grundsatz, pünktlicher Zug vor verspäteter Zug.
Wir kommen jetzt mit 1 Minute Verspätung in Frankfurt Hauptbahnhof an, wo ich dann die Interviews führen werde mit der Bahnzentrale über die Logistik.
Ja, mein Name ist Frank Hoffmann und ich bin der Leiter Fahrplan bei der DB Netz AG.
Der oberste Fahrplaner, zuständig für den bundesweiten Bahnverkehr. In letzter Zeit koordinierte er den Ausbau der schnellen Bahnverbindungen zwischen Frankreich und Deutschland. Mit dieser Expertise kam er an die Spitze jenes Bereichs der Deutschen Bahn, der alles auf Schienen zusammenhält, den Fahrplanern.
Wenn Sie schauen, warum hat Mitteleuropa so ein extrem engmaschiges Bahnnetz, wie wir es haben, dann ist es ja, und gerade wenn Sie in so einem polyzentrischen Land wie Deutschland das sehen, dann ist das ja, weil wir Verbindungen im Netz herstellen und auch im Netz denken. Um die Vorteile des Systems Bahn auszuspielen, ja, muss man eigentlich immer im Netz denken.
Das Denken im Netz hat sich seit dem Beginn der Eisenbahn komplett verändert. Heute denkt Software mit und manche Grundkonzepte der Schienenverlegung haben sich quasi umgekehrt. Das Ideal des Kopfbahnhofs etwa ist heute das größte Hindernis. Das ist der Hauptbahnhof von Köln, das Empfangsportal, da ist das große Display. Ich bin eigentlich gekommen, um den ICE 2028 zu nehmen, um 10.09 Uhr. Es ist jetzt 10.09 Uhr und der Zug ist noch lange nicht da. In der App habe ich schon gesehen, dass es eine Signalstörung bei Bonn gibt. Da kommt der Zug her, der fährt Richtung Hamburg dann. Ich werde dann in 30 Minuten halt mit ihm losfahren. Auf dem Gleis 4 steht jetzt ein anderer Zug und am Bahnsteig warten vielleicht 50 Leute, auf die hier nicht einsteigen, sondern die warten offenbar auf denselben Zug wie ich. Könnte man sich einen störungsfreien Betrieb, gibt es solche Tage?
Nein, wir haben nie einen störungsfreien Betrieb. Irgendwas ist immer.
Bin gespannt, ob das Gleis frei wird nachher für den verspäteten ICE.
Wir fahren jeden Tag bis zu 8000 Züge durch Nordrhein-Westfalen. 8000 Züge über unser Netz.
Meine Damen und Herren am Gleis 4, bitte steigen Sie ein.
Dass wir da bei keinem Zug eine technische Störung hätten, dass wir an allen Kilometern Gleis keine einzige Störung haben, dass wir nirgendwo bauen müssten.
Heute nur bis zu Ruhestorf. Wir informieren Sie über Anschlüsse im Zug.
Dass wir keine Einflüsse von außen haben. Menschen, die Gleise überschreiten, dass eine Haltezeit länger dauert, weil die Kunden die Tür aufhalten.
Information zu IC 2028, heute von Gleis 2. Ich wiederhole, IC 2028.
Dass es irgendwo eine Demonstration gibt, also dass in ganz Nordrhein-Westfalen an einem Tag nichts wäre, kann ich mir nicht vorstellen.
So, jetzt bedeutet das, dass eine ganze Kolonne von Passagieren von Gleis 4 runtergehen muss, rüber zu Gleis 2. Aber da würde jetzt jemand von außen betrachtet sagen, dann sind eben 8000 zu viel für Sie. Dann müssen Sie auf 500 runtergehen.
Blöderweise würden wir dann das Mobilitätsbedürfnis in Nordrhein-Westfalen nicht mehr befriedigen können.
Aha, jetzt wurde Gleis 3 draus. Kopfschütteln. In dieser Sendung geht es nicht darum, der Bahn eins reinzuwirken oder darüber zu jammern, dass so viele Züge so viel Verspätung haben, sondern es geht darum, wie die Logistik funktioniert. Wie wird mit Verspätungen umgegangen? Ist das systemisch, dass es immer mehr Verspätungen gibt? Wie werden Fahrpläne erstellt, die natürlich dieser Dynamik der Verspätung gerecht werden müssen? Und deswegen dieses Experiment, und als nächstes fahre ich nach Duisburg in die Betriebszentrale, die für die Züge hier in dieser ganzen Gegend zuständig ist.
Also mein Name ist Tobias Hauschild, ich bin Leiter der Betriebszentrale in Duisburg von der DB Netz AG. Also wir verschaffen uns einen Überblick über die Streckenbelegung mit Hilfe von Zeitwegelinien. Da wertet uns also der Computer aus, wo befindet sich welcher Zug, an welchem Ort, und zeigt uns eine Linie auf, wie lange wird er denn bis zur nächsten Betriebsstelle, bis zum nächsten Bahnhof voraussichtlich brauchen. Und so habe ich dann ganz viele verschiedene Linien auf meiner Strecke, die ich disponiere. Die Farbe gibt uns zwei Informationen. Auf der einen Seite ist es ein Personenzug oder ein Güterzug, und sie gibt uns eine Information über die Priorität. Wir verkaufen als DB Netz AG also auch Trassen, die eine besondere Priorität haben, und damit der Disponent dann auf einen Blick sieht, dieser Zug muss vorrangig disponiert werden, hat er dann eine andere Farbe.
Der Sprinter.
Zum Beispiel der Sprinter. Aber auch nicht alle. Es gibt durchaus Güterzüge, die ein hochprioritäres Trassenprodukt bei uns gekauft haben, sodass dann dieser Güterzug Vorrang auch vor einem ICE hat. Und jetzt geht es in der Disposition darum, in dem Fall, wo sich solche Linien hier sehr nahe kommen, die Entscheidung zu treffen, wo möglichst alle möglichst flüssig durchkommen.
Jeder Zug sendet eine Kennung über das bahneigene Mobilfunknetz aus. Die auf Linux basierende Software wird noch in diesem Jahr von einer neuen ersetzt, die sich IDIS Prisma nennt und auch neue Computer und einen Umbau der Datenbank erfordert.
Anforderungen für Mitarbeiter, sehr gute Kenntnisse und Erfahrungen in der Java-Entwicklung, im Design verteilter Systeme, Tagessatz je nach Qualifikation bis zu 600 Euro.
Eine große Investition mit vielen Umstellungen bei laufendem Betrieb.
Was man jetzt hier sehr schön sieht, in 2028, den Zug haben wir von den Kollegen aus dem Regionalbereich Mitte, also aus Frankfurt kommend, mit einer Verspätung von 23 Minuten übernommen. Der erste Datensatz, den wir als Betriebszentrale hier erfassen, ist Remagen. Für unsere Disposition ist es erstmal egal, warum war der Zug verspätet. Meine Disponenten müssen weit im Vorfeld wissen, der Zug wird verspätet bei uns hereinkommen, und wie kommt er denn dann in die Gemengelage der anderen Züge und wie gehen wir damit um? Das ist unser Job. Insofern wäre es jetzt rein interessehalber zu gucken, warum ist der denn verspätet hereingebrochen, aber das...
Und warum?
In dem Fall konkret hatte der Zug aufgrund einer technischen Störung eine Zwangsbremsung bekommen.
Und die technische Störung, die wird die dann geändert? Also lernt man draus?
Das ist ja der Sinn, warum wir mit sehr viel Aufwand diese Störungen erfassen und auch auf einen konkreten Verspätungsgrund zuordnen. Diese Daten dienen dann letztlich dazu, dass wir feststellen, wo haben wir denn Häufungen von Störungen, sowohl bei bestimmten Fahrzeugen, aber eben bei uns bei DB Netz auch an bestimmten Stellen.
Wir sitzen übrigens hier vor einer Wand mit 8 Bildschirmen, davon werden gerade 3 Stück bespielt.
Da schalten wir jetzt mal alle Störfälle auf, die wir aktuell bei uns im Regionalbereich haben. Das sind Stand jetzt 131 Fälle, die wir heute schon im Tag erfasst haben.
Wann fängt Ihr Tag an?
Unser Tag fängt um 0 Uhr an und endet um 24 Uhr.
Stellwerke stellen Weichen und Signale um. Seit den 1980er Jahren meist mit Computerunterstützung, oft aber noch elektromechanisch oder mit Relais. Eine Frage des Geldes. Wie die Bahn ihre Prioritäten setzt, durften die Experten in dieser Sendung nicht sagen. Es brennt an vielen Stellen. Das Superprojekt ICE München-Berlin verhinderte zum Beispiel neue Güterverkehrsschienen und den Einkauf von Ersatzwaggons anderswo. Das Stellwerk in Essen wird in Kürze von Relaisbetrieb auf Computer umgestellt. Viele andere Stellwerke warten noch darauf.
Wir sind jetzt hier auf dem Stellwerk Duisburg Hauptbahnhof und die Kollegen...
Wir sind gar nicht am Hauptbahnhof.
Nein, aber die Kollegen hier sind mental im Hauptbahnhof, genau wie die Kollegen da hinten in Köln-Deutz sind, in Krefeld oder in Aachen, obwohl wir alle in Duisburg in der Betriebszentrale sind.
Können wir nochmal die Weiche 700 umlegen?
Wir können die Weiche 700 umstellen, aber nicht umlegen hoffentlich.
Sie haben eine rote Maus.
Ja, weil die wichtig ist.
Die Berufsbezeichnung von Matthias Krause ist Fahrdienstleiter, obwohl er gar nicht fährt. Er ist in der Betriebszentrale zuständig für den Duisburger Hauptbahnhof. Die meisten Störungen, mit der er an diesem Nachmittag umgeht, kommen von einer Bombenentschärfung im benachbarten Oberhausen. Und zwar direkt am Bahnhof Oberhausen-Holten.
Wie geht es eigentlich der Bombenentstörung?
Nach meinem Kenntnisstand ist sie wohl erfolgt, aber es rollt wohl noch nicht so ganz.
Okay, gut. Okay. Wir können das andersrum machen. Ich halte das Mikrofon und Sie stellen die Weiche 700 um. Unter unserer Aufsicht.
Kaffee zur Seite. Ich greife die rote Maus an. Wo ist die 700?
Jetzt habt ihr den Cursor. Jetzt geht es da hoch.
Ich habe die rechte Maus. Ich habe die 700 sofort. Wo ist denn die?
Genau.
Ja, wo ist denn die physisch? Wo ist denn die tatsächlich in der Welt?
Gleis 1 im Hauptbahnhof.
Aha, gut. Und jetzt mache ich hier...
WU.
Genau.
Hier, hier oben.
WU für Weiche umstellen.
Und dann auf Verarbeiten. Läuft jetzt. Die um jetzt? Jetzt sehen wir jetzt hier. Jetzt fängt die an mit Blinken. Das heißt also, draußen bewegt die sich. Oder ja. Versucht jetzt in die andere Lage zu laufen.
Aha.
Und jetzt habe ich hier Ruhelicht. Und das heißt, die Weiche ist jetzt in die andere Lage umgelaufen.
Aha.
Also Sie haben gerade eine Weiche bedient. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Müssen wir die jetzt wieder zurückstellen?
Nein.
Stört keinen.
Nein, stört keinen.
Das Stellwerk Duisburg steuert quasi die Züge in ganz NRW. Eine Etage über dem Stellwerk ist die Netzdisposition, wo man keine Weichen umstellt, sondern einen überregionalen Blick auf die Gesamtlage wirft.
So, hier müssen wir leise sprechen. Wo sind wir denn jetzt gerade?
Wir sind jetzt in dem Bereich der Netzdisposition. Was wir jetzt hier sehen, sind dann weitere Arbeitsplätze der Eisenbahnverkehrsunternehmen, die also auch andere Systeme nutzen als jetzt wir. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den Disponenten von Abellio.
In Duisburg habe ich gesehen, dass das, was wir als Deutsche Bahn verstehen, in Wirklichkeit ein Flickenteppich aus rund 400 Eisenbahnunternehmen ist.
Personalbetrieben, ne? Der also in so einem Fall wie bei der Bombenentschärfung, wo wir jetzt den RE19 anders fahren müssen, auch schauen muss, was heißt das denn jetzt für meine Personalübergänge? Wo kommt denn der neue Lokführer her?
Die Deutsche Bahn hieß früher Bundesbahn und hatte bis 1994 die komplette Hoheit über das ganze Netz. Heute ist die Lage völlig anders. Der Regionalexpress 1 wird vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr betrieben. Der RE7 vom britischen Unternehmen National Express. Von München über Rosenheim nach Salzburg fährt die Meridianbahn, die dem französischen Konzern Transdev gehört. Intercity und Intercity-Express-Züge laufen auch unter eigenen Marken. Der DB Fernverkehr AG sind aber quasi Staatsbahnen.
Genau. Sie müssen ein Eisenbahnverkehrsunternehmen sein, was im aktuellen Jahresfahrplan bei uns Trassen bestellt hat. Dann dürfen Sie einen Arbeitsplatz.
Okay.
Unter Ihren Kunden versteht keiner der Experten, die ich interviewt habe, die Fahrgäste, die zur Arbeit oder zu Freunden fahren, sondern die vielen Eisenbahngesellschaften. Wenn der Endkunde in eine Regionalbahn einsteigt, die eine unbenutzbare Toilette aufweist, wird er auf die Deutsche Bahn schimpfen. Er müsste sich aber beim lokalen Betreiber dieses Zugs beschweren und der wird die Beschwerde möglicherweise an ein Reinigungsunternehmen weiterleiten, das für die Wartung der Klos zuständig ist. Das System Bahn ist also nicht nur an sich hochkomplex, es ist von der Zuständigkeit her verzettelt. Die Bahn leidet natürlich unter diesem Image. Jeder vierte Zug verspätet, das WLAN erbärmlich langsam, falls überhaupt vorhanden, der Waggon überheizt. In der App der Bahn laufen alle Eisenbahnunternehmen zusammen, ohne dass der Passagier das sieht. Die App wirkt wie ein Spiegel der Deutschen Bahn, aber sie ist ein Spiegel des Netzes mit allen Privatunternehmen. Bei einem Umsatz von über 5 Milliarden Euro pro Jahr und Subventionen in 2 Milliarden Höhe durch das Finanzministerium, also durch uns Steuerzahler, könnte man auf einem einigermaßen verspätungsfreien Betrieb bestehen. Die Schweiz kann es ja auch. Die Schweiz, so sagt mir alle Experten, mit denen ich sprach, habe ein vergleichsweise winziges Netz, 10-mal kleiner als das der Bundesrepublik, und pro Kopf etwa 3-mal so viel Geld dafür. Auf meine Rückfrage, was die Deutsche Bahn denn mit 3-mal so viel Kapital tun würde, winkten alle ab.
Die Antwort sei eine politische und man habe sich schon zu oft in die Nesseln gesetzt. Die Bahn ist von der Menge der Buchungen her eine Erfolgsgeschichte, aber vom Image her eine Katastrophe. Ich erfuhr aus bahninternen Kreisen, dass im Konzern die Angst groß ist, etwas Falsches zu sagen, denn in der letzten Zeit würde quasi jede Aussage sofort gegen die Bahn gerichtet. Eine Frage beantwortet Fahrplanchef Frank Hoffmann dann aber doch. Wäre ein völlig anderes Netz wünschenswert?
Wenn wir das deutsche Eisenbahnnetz, ja, wie gesagt, was 1835 ja begonnen wurde, in sehr kurzer Zeit entstanden ist und bis heute ja eigentlich den Rückgrat unseres Verkehrs bildet, wenn wir das jetzt neu machen würden, würden wir sicherlich vieles anders machen. Aber wenn Sie die Siedlungsstruktur in Deutschland sehen, ich meine, da wohnen überall Menschen, ja, die haben ihren Lebensraum dort und jetzt sagen auf der Landkarte das ideale Verkehrsnetz zu malen, würde mir als Fahrplanchef vielleicht Freude machen, aber würde wahrscheinlich nicht unbedingt die Lebensqualität der Menschen in Deutschland verbessern. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome
all passengers on board to the IC to Hamburg. Weniger Züge, um eine Entzerrung zu erreichen und die Pünktlichkeit auf Schweizer Niveau zu bringen, lehnen alle Bahner ab. Wenn immer mehr Menschen von A nach B kommen wollen, muss die Bahn als Dienstleister des Bundes diesem Wunsch nachkommen. Es stehen auch andere große Strukturänderungen als Ideen im Raum, etwa ein flexibler Fahrplan, nachdem die Züge nicht mehr auf die Minute getaktet fahren. Dazu der Informatikchef, der Fahrplaner.
Mein Name ist Matthias Feil.
Brauchen wir einen Takt?
Natürlich brauchen wir einen Takt, weil er die Anschlüsse hervorragend herstellt und damit sehr kundenfreundlich ist, ja.
Ist es nicht heute so, dass jemand, der mit der Bahn fahren möchte oder Carsharing, der sich von A nach B bewegen möchte, der guckt erst mal in der App nach, geht es überhaupt? Also ist ein Car2Go in meiner Nähe oder ein DriveNow? Und so könnte ich ja gucken, ist ein Zug gerade in meiner Nähe? Das heißt, ein Bus, der mich zu einem Bahnhof bringt, ist denn der Zug gerade zur Verfügung? Fährt er jetzt in der nächsten Stunde? Und das ist egal, ob der um 51 oder um 55 fährt. Das heißt, da brauche ich den Takt eigentlich nicht unbedingt.
Also Sie können sich das ja ein bisschen an Ihrem eigenen Verhalten vielleicht herleiten. Ja, also typischerweise sagt man, wenn der Takt dann mal auf 10 Minuten runtergeht oder noch öfters wird, ja, 5 Minuten Takt, 10 Minuten Takt, dann geht man eigentlich zum Bahnhof oder zur Haltestelle, gerade innerhalb der Stadt, und schaut gar nicht mehr so richtig, sondern man weiß, der nächste Zug, der nächste Bus, die nächste Straßenbahn wird demnächst kommen. Typischerweise sagt man so, ab 10 Minuten fangen die Fahrgäste an, wirklich sich nach dem Fahrplan zu richten, weil sie eben nicht dann 10 Minuten irgendwie oder länger warten möchten, weil die letzte Abfahrt gerade vorbei war.
Der hier spricht, hat etwa 100 Informatiker in seinem Team. Schwer zu finden, solche Experten, die sich mit Logistik und Mathematik auskennen, meint Matthias Feil.
Ich arbeite bei der DB Netz und leite da das Kapazitätsmanagement und den strategischen Fahrplan. Das heißt, ich kümmere mich im Wesentlichen um die Zukunftsthemen der DB Netz in der Fahrplanerstellung.
Zukunft heißt künstliche Intelligenz?
Ja, ganz richtig. Wir arbeiten an Software, an vielen Computerprogrammen, um die Fahrplanerstellung zu automatisieren, zu digitalisieren und sie besser zu machen. Wir arbeiten erstmal mit mathematischen Optimierungsverfahren und lassen den Computer an die typischen Probleme ran, welche Züge sollen zuerst fahren, welche sollen dann folgen, denn unsere Gleise sind ja begrenzt in der Kapazität. Das ist nicht so wie meinetwegen in der Luftfahrt, wo Flugzeuge übereinander fliegen können. Nein, bei uns müssen die Züge sich auf die Schienen nacheinander draufschlichten oder aneinanderreihen. Und das ist ein Problem, das heute unsere Fahrplankonstrukteure, so nennen sich die Kollegen, die den Fahrplan erstellen auf Kundenwunsch, lösen. Und in Zukunft sollen uns da die Computer tatkräftig unterstützen.
Das Maschinenlernen würde Ihnen quasi eine ganze Arbeit abnehmen, indem Sie dem System zeigen, so ist die aktuelle Lage, optimier mir die mal. Und dann kann das System durchaus Ideen haben, die kommen Ihnen sehr fremd vor.
Ihre Frage war ja, ist der Fahrplan deterministisch? Ja, er muss sogar deterministisch sein. Also konstruieren wir unseren Fahrplan auch deterministisch.
Aber ein neuronales Netz haben Sie nicht?
Noch nicht.
Und wenn das neuronale Netz ausrechnet, fahren Sie jetzt jeden Zug eine halbe Minute länger und dann 50% mehr Traffic über Augsburg, jetzt mal völlig ins Dumme reingedacht,
Und sie probieren das aus und merken, plötzlich entspannt sich in Forchheim etwas Enormes, woran sie nie gedacht hätten. Das ist ja der Sinn von diesen neuronalen Netzen, dass die uns Ideen präsentieren, auf die wir selber nicht kommen.
Ja, das ist absolut richtig. Also das mag gerne und hoffentlich auch die Zukunft sein. Momentan sind wir noch nicht so weit. Ja.
Bin enttäuscht.
Ja. Ja.
Es gibt bei der Bahn zarte Ansätze harter KI, also selbstständig lernender Software. Aus Kamerabildern wird zum Beispiel versucht zu erkennen, ob Schnee oder eine Lichtreflexion auf einer Schiene liegt. Akustiksensoren in Rolltreppen liefern Daten, aus denen ein neuronales Netz Motorprobleme diagnostiziert. Künstliche Intelligenz spielt wie überall im Kraftwerkssektor auch beim An- und Verkauf von Energie für den Betrieb der Züge eine Rolle. Das Zukunftsprogramm der Bahn, genannt Digitale Schiene Deutschland, wird wegen seiner Komplexität ohne KI gar nicht zu machen sein. Grundlage ist allerdings eine Vernetzung über 5G und 5G steht noch in den Sternen. Matthias Feil ist nicht befugt, über die Dimension von KI im Gesamtkonzern auszusagen, über sein Güterzugprojekt aber schon. Er benötigt dafür kein selbstlernendes System, sondern weiche KI in Form von modernen statistischen und mathematischen Optimierungsverfahren. Laut Matthias Feil mache sein Fahrplanbesteller für Güterzüge selbst die Kollegen in der Schweiz neidisch. Der soll noch in diesem Jahr für die Eisenbahnunternehmen und Speditionen freigeschaltet werden. Probieren wir Click and Ride einmal aus?
Mit dieser Frage habe ich gerechnet, da habe ich mal was vorbereitet, würde der Fernsehkoch sagen. Gut, da sehen Sie das. Das zeige ich Ihnen jetzt hier auf einem ganz normalen Computerbildschirm, das würde aber genauso gut auch auf dem Handy gehen. Und wir starten mit dem sogenannten unterfristigen Gelegenheitsverkehr. Ganz viele Güterzüge werden erst 48 Stunden vor gewünschter Abfahrtszeit bestellt. Sie können jetzt als Kunde eingeben, wann Sie da fahren wollen, heute, morgen oder übermorgen.
Ja, wir morgen starten in Oberhausen.
In Oberhausen, dann machen wir das.
Es dauert etwa 5 Minuten, bis wir die Eingabemaske ausgefüllt haben. Mein Zug ist mit 740 Metern ungewöhnlich lang. Er soll eine Ladung mit 1500 Tonnen von Oberhausen nach Bamberg fahren mit einer Schnittgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern.
Also wir brauchen eine Lok. Typischerweise so im Güterverkehr, so eine Baureihe.
Man muss Details wie den Bremsweg kennen und das Signalsicherungssystem eingeben, mit dem die Lok ausgestattet ist. Wir wählen das neueste, das sich European Train Control System nennt.
Das ist so das absolute Minimum, was ein Kunde bei uns eingeben muss, damit er einen Zug fahren kann. Ja? So, und dann klicken wir auf Trassenangebote anfordern.
8%, 9%, er denkt. Ja, er denkt. Jetzt kommen Ihre Algorithmen ins Spiel.
Jetzt kommen die Algorithmen ins Spiel. Was passiert?
Das Programm Click and Ride befindet sich noch im Beta-Stadium und braucht zu lang. Wir brechen die Berechnung ab. Die Programmierer gingen der Sache später nach und stellten fest, dass ein Zug von fast 1 Kilometer Länge zu hohe Anforderungen an die Infrastruktur stellt, weil unter anderem die Länge der Überholungs- und Ausweichgleise und der Kurvenradius berücksichtigt werden müssen. Mit halb so viel Waggons liefert die App nach 2 Minuten das Ergebnis. Wir können unseren fiktiven Güterzug innerhalb von 6 Stunden und 43 Minuten von Oberhausen nach Bamberg fahren. Die Strecke verläuft über Siegen, Frankfurt, Schweinfurt zum Ziel und nutzt dabei effektiv Lücken im Personenverkehr. Denn in Deutschland teilen sich Güter- und Personenverkehr weitgehend dieselben Gleise. Kostenpunkt für die Streckenanmietung, der sogenannte Trassenpreis, 1.475 Euro. Click and Ride wird einen Qualitätssprung in der deutschen Güterzugwelt bewirken. Bisher müssen eingehende Bestellungen händisch von Fahrplanexperten am PC berechnet werden. Das kann Stunden dauern. Die neue App schafft das innerhalb weniger Minuten und sehr effektiv. Das wird auch die Bundesnetzagentur freuen, die darauf blickt, dass Privatkunden ordentlichen und auch zeitnahen Zugang zum Schienennetz erhalten. Und wie sieht es aus, wenn wir nicht nach Bamberg, sondern nach Paris fahren wollen? Für die Vernetzungsfragen mit den Nachbarländern war bis vor kurzem der jetzige Fahrplanchef der DB Netz, Frank Hoffmann, zuständig.
Auch wenn die Spurweite gleich ist, die Zugsicherungs- und Signalsysteme sind verschieden und so muss beispielsweise ein ICE auf dem Weg von Frankfurt nach Paris mit 3 verschiedenen Stromsystemen und 5 verschiedenen Zugsicherungssystemen klarkommen. Das ist eine extreme Anforderung an die Technik in den Zügen und ist extrem teuer. Und das ist jetzt aber durch die neuen Züge der sogenannten Baureihe 407 deutlich, deutlich robuster.
Kostet das Umschalten Zeit?
Es gibt 2 Technologien. Es gibt die Technologie, dass sie sozusagen im Halt im Bahnhof umschalten. Und es gibt die Technologie, dass sie sozusagen eigentlich durchsegeln. Das heißt, der Zug hat dann 2 Stromabnehmer bei unterschiedlichen Stromsystemen. Ja, der eine geht runter, der Zug rollt praktisch durch den Abschnitt. Der andere Stromabnehmer geht hoch und lädt sich dann für das neue Netz die Daten hoch. Ne, das ist für den Lokführer extrem anspruchsvoll, weil er muss relativ viele Bedienhandlungen in kurzer Zeit machen. Ja, und wenn davon eine nicht zur richtigen Sekunde ist, dann kann es auch passieren, dass der Zug da gerade im stromlosen Abschnitt zum Halten kommt, was natürlich absolut zu vermeiden ist. Es gibt TGV-Züge, die haben also entweder das Paket jetzt für Deutschland, Schweiz, Luxemburg oder für Spanien. Beides zusammen geht nicht. Also von Frankfurt nach Barcelona, was ja jetzt mit dem Normalspurgleis da möglich wäre, geht noch nicht mit einem Zug. Das spanische System beherrscht er nicht mehr, weil er hat entweder das Paket Frankreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg oder das Paket Frankreich, Spanien, weil alles zusammen in einen Zug noch nicht passt.
Mein dagegen ausgesprochen bescheidener Intercity 2028 fuhr in Remagen mit 23 Minuten Verspätung ins NRW-Gebiet herein, mit 31 Minuten Verspätung erfolgreich an der Bombenentschärfung in Oberhausen vorbei und mit 20 Minuten Verspätung bei Osnabrück wieder aus NRW hinaus. Ein ganz normaler Vorgang für die Betriebszentrale Duisburg. Das Netz ist so komplex, dass kein Tag ohne Verspätungen auskommt. Die Bahnexperten verweisen gern auf den Autoverkehr. Da garantiert einem ja niemand, wann man ankommt. Der hat aber auch keine Mobilitätsgarantie, weswegen solche Vergleiche immer hinken. Was bei der DB Netz erst langsam auf den Schirm kommt, ist das, was die Softwareentwicklung der Autoindustrie seit längerem antreibt. Maschinenlernverfahren und harte künstliche Intelligenz. Es würde bei der Bahn nicht auf führerlos dahingleitende Züge hinauslaufen, aber auf deutlich verbesserte Fahrpläne.
Sie hörten Wissenschaft im Brennpunkt.
Verspätung steckt im System. Ein Besuch im Herzen der Deutschen Bahn. Von Maximilian Schönherr.
Redaktion Christiane Knoll.
Produktion Deutschlandfunk 2019.